die Selbstbestimmung unter der Geburt. Was bedeutet das eigentlich genau? Wenn man jetzt wieder sagt, dass die Schwangeren sich eben informieren müssen, was es für Optionen gibt, da wird die Verantwortung den Frauen zugeschachert. So wünschenswert Selbstbestimmung ist, so herausfordernd kann es auch sein, weil eben nicht alle Menschen den gleichen Zugang haben zu Wissen, Ressourcen, Sprache.
Ja, und dann auf der anderen Seite, naja, die Schwangeren haben ja alle zu hohe Erwartungen. Mhm. Also das steht ja dann auf der anderen Seite, was jetzt nun? Ne? Sollen sie... Und dazwischen ist man dann schwanger und wird zerrieben zwischen diesen beiden Polen.
Was hilft während der Geburt wirklich, um als Gebärende handlungsfähig zu bleiben?
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um ein Thema, was ich sehr wichtig finde, was mich aber auch immer mal wieder sehr beschäftigt und umtreibt, und zwar die Selbstbestimmung unter der Geburt. Was bedeutet das eigentlich genau? Und was braucht es dafür in der Vorbereitung? Und was hilft während der Geburt wirklich, um als Gebärende handlungsfähig zu bleiben? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute eine ganz besondere Gästin bei mir. Katharina Desree ist Mutter, Aktivistin und Vorstandsvorsitzende von Motherhood, der Elterninitiative, die sich für eine sichere, würdevolle und informierte Geburtshilfe in Deutschland stark macht. Schön, dass du da bist, liebe Katharina.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Katharina, du setzt dich seit Jahren für die Rechte von Gebärenden ein. Wie kamst du persönlich zu diesem Engagement? Also gab es da bei dir auch so ein Schlüsselerlebnis in deiner eigenen Geburtserfahrung oder wie war das bei dir?
Tatsächlich hatte das bei mir gar nicht so viel mit meinen eigenen Geburten zu tun. Meine Kinder wurden etwas größer und hatten mir etwas mehr Freiraum gelassen, mich umzugucken, wo könnte ich denn noch mich ehrenamtlich engagieren. Tatsächlich war das der Auslöser und ich hatte 2014 dann über die sozialen Medien erfahren. Da ging es ja dann erstmal zentral um das Thema außerklinische Geburtshilfe. Haben wir weiterhin genügend Hebammen, die außerklinische Geburten begleiten können? Und über diese ganze Protestwelle, Wut- und Empörungswelle haben wir uns dann ja als Mütter im Prinzip zusammengeschlossen. Und so fing das dann eigentlich an. Und dann habe ich gedacht, ach, das finde ich so großartig. Also es ging mir tatsächlich um den Gedanken, das kann ja wohl nicht wahr sein, was da passiert gerade. Wir erfuhren ja in der Zeit schon, dass es auch viele Probleme schon 2014 natürlich in der Geburtshilfe gibt. Nicht nur in der außerklinischen Geburtshilfe, dass das Aus der Hebammen da erstmal drohte, sondern auch in den Kliniken. Wir haben von der Roses Revolution gehört, wir haben uns vernetzt. Und diese Wut wirklich, die hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, da muss ich jetzt irgendwie aktiv werden. Und so kam das dann, dass ich bei der Vereinsgründung 2015 eben auch mit dabei war.
Ja, toll. Also ich fand das ganz klasse. Das hieß ja auch am Anfang noch so Hebammenunterstützung. Und ich fühlte mich auch sehr unterstützt. Ja, und ich fand dann aber auch das gut, weil also wir Hebammen sind ja auch so eine doch relativ kleine Berufsgruppe letztendlich. Und dass die Eltern mal sozusagen dann aktiv werden, um das System verändern zu wollen, das fand ich ganz großartig. Also ich bin direkt beigetreten. Ich war damals das siebte Mitglied.
Glückssieben.
Genau. Ja, genau.
Ja, um so eine Protestwelle loszustoßen, brauchst du natürlich immer einen Anlass.
Ja.
Und das war eben damals wirklich erstmal der Fokus auf außerklinische Geburten, auf die außerklinische Geburtshilfe. Aber wir waren ja so unheimlich viele und haben uns so unheimlich viel belesen und geguckt, was ist denn noch so? Und haben dann halt auch einfach festgestellt, also zum einen, dass natürlich eine geburtshilfliche Versorgung ohne Hebammen schwierig ist, also auch nicht in unserem Sinne frauzentriert, da kommen wir ja nachher sicherlich noch zu, sondern dass es auch noch andere Probleme gibt. Und, und deswegen wollten wir eben als Eltern, als große Gruppe dem auch was entgegensetzen.
Ja.
Mitsprechen, wenn es um Entscheidungen auch gibt.
Und es ist ja auch so, ihr sitzt ja da auch an vielen runden Tischen mit, also und seid da also mit der Stimme dabei und nehmt auch Einfluss. Also es ist ganz gut ausgekommen, würde ich sagen.
Ja, es ist mühsam, weil das Gesundheitssystem natürlich sehr komplex ist und auch noch Themen wie, also Frauenministerien, Frauenthemen, noch mit da reinspielen. Also es ist auch so rein rechtlich, wieso unsere Gesellschaft oder unser System aufgebaut ist, einfach unheimlich komplex.
Ja. Ja, das ist ein weites Feld und wir haben uns heute so ein kleinen Themenbereich davon rausgesucht. Und ja, wir sprechen ja heute über die Selbstbestimmung unter der Geburt. Und was umfasst das für dich konkret? Also hast du da so eine Definition für dich, die du mal geben kannst?
Also ich könnte natürlich darüber jetzt 2 Stunden irgendwas erzählen. Vor allen Dingen aber deswegen, weil es ja sehr individuell ist.
Ja.
Aber ich sage eigentlich immer, dass jede Schwangere so gebären kann, wie sie es sich wünscht und wie sie es braucht.
Ja.
Und dieses, wie sie es braucht, umfasst eigentlich für mich auch Situationen, die eben schwieriger sind. Also wenn es vielleicht eine Frühgeburtlichkeit im Raum steht, ne? Also wenn die Schwangere krank ist. Mhm. Wenn man halt schauen muss, dass man keine physiologische Geburt wohl sein kann, sondern eben, dass die Geburt sehr stark unterstützt werden muss. Und das ist für mich dieses, was sie braucht. Also in dem Moment braucht sie etwas von den Ärztinnen und Ärzten, Medikamente etc. Und das soll natürlich auch immer strukturell vorhanden sein.
Ja, genau.
Also im Hintergrund.
Ja, also ich glaube auch, dass es so ganz viele Aspekte gibt.
Ja.
Und ich glaube, für mich bedeutet Selbstbestimmung in der Geburtshilfe, dass eben die gebärende Person zu jedem Zeitpunkt von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett so das Recht und die Möglichkeit hat, informierte, eigene, autonome Entscheidungen zu treffen in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten, Bedürfnissen zu diesem Moment und auch den körperlichen Empfindungen, die dabei sind. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein Menschenrecht, weil es ist ja das Recht eines Menschen, über sein eigenes Leben und seine eigenen Entscheidungen zu bestimmen, ohne Zwang und Diskriminierung. Und in der Geburtshilfe geht es da vor allen Dingen um diese körperliche Selbstbestimmung. Und um die aber auszuüben, dafür benötigt man dann auch oft einiges. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ich glaube, ne, man braucht erstmal Informationen. Also man braucht Zugang zu verständlichen, fundierten, neutralen Informationen über, welche Optionen habe ich hier eigentlich gerade? Was sind die Risiken und welche Alternativen gibt's? Es gibt ja fast immer Alternativen. Und dann hat man ja auch immer das Recht, medizinischen Maßnahmen zuzustimmen oder sie abzulehnen, ja, und zwar möglichst ohne Druck und Manipulation. Also nein, ich möchte das nicht, ist auch immer eine Variante. Und dann soll auch keiner sagen, naja, sie wollen aber nicht, dass ihrem Kind was passiert. Und ganz wichtig ist auch eben die eigene Intuition und Körperwahrnehmung dabei zu haben und in diesen Entscheidungsprozess einzubeziehen. Also so, dass man einfach in diesem sicheren Rahmen Entscheidungen treffen kann, ohne dafür irgendwie gemaßregelt, also sanktioniert zu werden. So. Und dafür braucht es natürlich auch ein respektvolles Team, was einen in dieser Entscheidungsfähigkeit stärkt.
Na, man braucht vor allen Dingen erstmal ein Team, was diese Haltung auch hat.
Ja.
Also ohne die Zustimmung zu dieser sehr wichtigen zentralen Position von Schwangeren, Gebärenden, ohne die geht's halt nicht. Also man muss einfach. Und das stelle ich mir schon auch schwierig vor, weil jeder Mensch ist anders. Jede Gebärende ist anders. Ne? Also bringt auch verschiedene Päckchen mit sich vielleicht. Und dann muss man sich eben da auch darauf einstellen. Also es ist sehr anspruchsvoll, aber es geht hier um die Geburt unserer Kinder. Und da brauchen wir einfach genau dieses Umfeld, genau diese Strukturen und genau diese Haltung auch, die du gerade beschrieben hast. Und ich wollte auch noch was zum Thema Aufklärung, Einwilligung etc. sagen.
Ja.
Nämlich was ganz, wie soll ich sagen, ein bisschen was Dröges. Das ist ja Patientenrechtegesetz.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass das auch, das wäre doch mal ganz schön, wenn wir als Schwangere zustimmen, also gut aufgeklärt und könnten und auch noch zustimmen können. Das ist kein nice to have. Das ist Gesetz.
Ja.
Und ich merke öfter in meiner Arbeit, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, dass das ein Gesetz ist und dass das ein verbrieftes Recht ist, wirklich gut aufgeklärt zu sein, eine Einwilligung zu geben. Auch übrigens das Recht auf Nichtwissen.
Ja, ganz wichtig.
Ist explizit darin verankert. Und dass dieses Gesetz umfasst, also es richtet sich an Geburtshelfende, wie sie eben in zum Beispiel in der Geburtssituation eben mit Gebärenden umgehen müssen. Im Prinzip, weil es ist ja ein Gesetz, es ist ein Muss.
Ja, ja, absolut. Ne? Wir haben eine Aufklärungspflicht, aber es darf auch jemand sagen, ich möchte das jetzt gar nicht wissen. Wir machen das
auch,
jetzt einfach
genau,
so.
Genau.
Ja, aber da gibt es ja noch so einen kleinen Zusatz, soweit ich weiß. Wir haben im Vorgespräch haben wir schon so eine kleine Ambivalenz da festgestellt, weil du ja auch sagst, wenn man jetzt wieder sagt, dass die Schwangeren sich eben informieren müssen, ne, was es für Optionen gibt und so weiter, da wird die Verantwortung den Frauen zugeschachert. Und,
ja,
und du sagst das, ja, und das, da gebe ich dir total recht, es muss auch ohne diese Voranstrengung gehen.
Ja, ja, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Gedanke auch unserer Arbeit. Die Zuschreibung, die selbstbestimmte Geburt, ich will selbstbestimmt gebären, Kliniken schreiben auf ihrer Webseite, bei uns kannst du eine selbstbestimmte Geburt erleben. Das setzt natürlich Schwangere auch durchaus unter Druck, weil, wie du beschrieben hast, sie müssen sich gut informieren, sie müssen gut aufgeklärt sein, sie müssen einen Geburtsplan schreiben, sie müssen gucken, dass sie alles machen, damit es dem Kind gut geht. Und dann gehen sie in die Klinik und es arbeiten leider ja eben nicht alle Kliniken top. Wir wissen ja, dass es Probleme gibt. Und dann gehen die Frauen in die Klinik und erleben dort Geburten, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sie sich vorgestellt haben. Und dann wird ihnen aber die Verantwortung dafür übertragen. Also, oder die Frauen selber geben sich auch die Verantwortung. Ja, ich wollte doch selbstbestimmt gebären. Ich habe doch alles getan. Ich habe mich informiert. Ich kenne meine Rechte. Und trotzdem bin ich so sehr enttäuscht worden. Mein Vertrauen ist so sehr, ich bin so sehr verletzt worden, mein Vertrauen missbraucht worden. Und das ist für Frauen, die das erleben, wirklich schlimm.
Ja,
und,
absolut.
Und deswegen ist es einfach, ja, also wie du selbst sagst, das ist so zweischneidig. Selbstbestimmt gebären ist richtig, aber eigentlich brauchen wir Strukturen, die es Schwangeren und Gebärenden ermöglichen, dass sie eben selbstbestimmt gebären können. Und was wir da aber auch immer mitdenken müssen, ist, dass auch nicht jeder Mensch die unsere Sprache gut spricht, unser Gesundheitssystem versteht.
Ja,
ja, was
so,
ist denn mit den Menschen?
Absolut, so wünschenswert Selbstbestimmung ist, ne, so herausfordernd kann es auch sein, weil eben nicht alle Menschen den gleichen Zugang haben zu Wissen, Ressourcen, Sprache, wer schlechter informiert ist durch Barrieren, Sprachbarrieren, Bildungsunterschiede oder strukturelle Diskriminierung. Also kann man sich schwerer selbstbestimmt verhalten. Ne? Also und da ist das, da gebe ich dir recht, ne? Da wird dann die Verantwortung für eine gute Entscheidung unter Umständen auf die Schwangere abgewälzt. Also, aber
dann ist
dann so eine Bürde, ne? Also so dieses, na, da hättest du dich halt besser informieren müssen. Ja, aber kann total schwierig sein.
Ja, und dann auf der anderen Seite, naja, die Schwangeren haben ja alle zu hohe Erwartungen. Mhm. Also das steht ja dann auf der anderen Seite, was jetzt nun? Ne? Sollen sie und dazwischen ist man dann schwanger und wird zerrieben zwischen diesen beiden Polen, also auf der einen Seite Selbstbestimmung, auf der anderen Seite, ja, ihr habt ja alle zu hohe Erwartungen und gerade auch diese zu hohe Erwartungen haben, wird im Zusammenhang mit Traumatisierung, mit belastenden Geburtserfahrungen total häufig genannt. Die Frauen haben ja nur zu hohe Erwartungen gehabt. Was haben die denn? Die sind durch Instagram total verdorben, regelrecht. Ja, doch. Also, das sind solche, das kriegen wir auch so zurückgespiegelt, dass das ja die Perspektive auf Gebären völlig verändert und zwar dahingehend, als ob Gebären halt so ein Spaziergang wäre, so ein High-Life-Erlebnis, was man mal so einfach wuppen könnte.
Also man weiß ja, dass Instagram auch immer nur die Hälfte der Wahrheit ist. Also die Bilder, die man dort dann postet, zeigen ja auch immer nicht alles. Und natürlich gibt es da die super fluffige, super einfache Geburt, die vom Himmel gefallen ist und auch das komplette Gegenteil. Das ist ja immer schwer, das irgendwie einzuordnen. Und trotzdem leben wir ja momentan in dieser Welt, in der wir leben und eigentlich ja hier in Deutschland auch nicht so schlecht. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Also wenn man sich so andere Orte anguckt, ist es noch viel schwieriger, aber gut. Aber welche Rolle spielen dann deiner Meinung nach, also spielt diese Vorbereitung, also zum Beispiel durch Geburtsvorbereitungskurse, durch Aufklärung, durch Geburtspläne, also welche Infos sollten Schwangere unbedingt haben, um informierte Entscheidungen treffen zu können? Was denkst du?
Also das ist natürlich auch schwierig, weil das jede für sich selber auch entscheiden muss. Was bin ich für ein Typ? Ich wollte, als du eben noch darüber gesprochen hattest, habe ich mir überlegt, ob ich kurz von einem Beispiel erzähle.
Gerne.
Und das war für mich aber wirklich auch so ein Schlüsselmoment. Also ich war auf einer Veranstaltung im Geburtshaus vor ein paar Jahren. Es gab auch einen Vortrag, auch übrigens zur selbstbestimmten Geburt und ein kleiner Kritik daran, nämlich von der Politologin Tina Jung, die eben über ihre Ergebnisse gesprochen hat, ihrer Studie und gesagt hat, halt, ja, die gute Geburt, ist das ein Ergebnis richtiger Entscheidungen und zwar der Gebärenden. Also die Kritik, die ich jetzt schon formuliert habe, eben, da habe ich das zum ersten Mal gehört und da hat das bei mir Klick gemacht. Und anschließend sprach eine Mutter von der Geburt ihres Kindes und sie beschrieb, dass sie so aufgeregt war und dass sie an alles denken wollte, wie es ihrem Partner geht, wie es der Hebamme geht.
Oh Gott.
Und sie sagte, das wäre so schwierig für sie gewesen, loszulassen. Und sie hatte diesen Vortrag übrigens nicht gehört von der Politologin und hat dann gesagt, in dem Moment, wo die Hebamme aber zu ihr gesagt hat, so, und jetzt schaltest du deinen Kopf aus, du hörst auf nachzudenken, du lässt dich einfach fallen, wir kümmern uns um dich, wir machen das hier für dich. In dem Moment wäre es halt auch gut gegangen und gut gewesen und sie beschrieb das so kraftvoll, aber oft vorher so angespannt, nachher so kraftvoll. Aber sie hat sich komplett in die Hände der Hebammen begeben. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil eigentlich ist es ja genau das, was wir brauchen, dass wir Personal haben, die eben dann im richtigen Moment wissen, was braucht die Gebärende denn überhaupt.
Und dafür braucht es schon vorher natürlich ein gutes Verhältnis, also ein Vertrauensverhältnis. Dass diese Gebärende sich eben auch vertrauensvoll dann in die Hände der Hebamme begeben kann und sich fallen lassen kann und sagen kann, ich habe das Vertrauen, dass du hier für mich gute Entscheidungen mit mir gemeinsam oder auch für mich triffst, kenne ich auch. Also manche Frauen wollen das auch nicht selber entscheiden. Die möchten eigentlich das auch abgenommen haben, ne? Weil sie sagen, Mensch, du hast da so viel Erfahrung drin, leite mich einfach dadurch. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ist ja auch eine Entscheidung, eine selbstbestimmte Entscheidung. Sich abzugeben. Ja, und da muss man eben auch dieses Vertrauen haben können. Und da wird es ja schon wieder ein bisschen schwierig, weil wir wissen, ne, derzeit finden nur, also die Zahlen sind immer ganz schwierig, aber man sagt so rund 7% aller Geburten finden ohne Intervention statt. Es gibt viele Routineinterventionen, die übrigens auch teilweise nicht ausreichend belegt sind oder auch widerlegt sind und trotzdem teilweise praktiziert werden. Wir haben immer noch oft eine kontinuierliche CTG-Überwachung. Es finden Kristeller-Manöver statt, also ein Druck auf die Gebärmutter. Wir sind aber keine Zahnpastatube, auf die man drücken muss, damit was rauskommt. Also dann wird oft noch sehr stark zum Pressen angeleitet. Es gibt immer noch zu viele Dammschnitte und so weiter und so weiter. Also, ne? Und da, wenn man das dann alles hört, dann ist es natürlich auch sehr schwer zu vertrauen. Und es gibt natürlich auch ganz tolle Kliniken, ne? Die es super machen und super engagiert sind und auch Zeit haben. Weil das ist ja das Nächste, ne? Also man braucht dann auch Zeit, um eine gute Betreuung leisten zu können. Aber es ist schwierig. Also was empfiehlst du jetzt Eltern, die sich gut vorbereiten möchten? Wo sollen die anfangen? Ich weiß, das ist auch eine schwere Frage.
Also, natürlich, vor allen Dingen, weil wir wirklich auch die Haltung haben, es gibt nicht den einen Weg für alle.
Ja.
Also ich denke auch, das ist so wie bei anderen einschneidenden Erlebnissen, die man so hat im Laufe seines Lebens, ist es wichtig, sich schon da mal mit auseinanderzusetzen und so mit so gängigen Interventionen, die ich schon mal gehört zu haben, zu wissen, okay, das kann jetzt vielleicht auf mich zukommen, aber dann auch möglichst darauf vorzubereiten, dass man eben sagt, okay, ich möchte das jetzt aber erklärt haben. Ja, also Stichwort Patientenrechtegesetz. Ich möchte aber erklärt haben, warum muss das jetzt passieren und gibt es nicht Alternativen? Können wir nicht warten? Wie schätzen Sie die Situation ein? Kann ich nochmal einen Tag oder ein paar Stunden darüber nachdenken oder so? Mich mit meiner Hebamme besprechen, die vielleicht zu Hause mich schon in der Schwangerenvorsorge betreut hat, sowas. Mhm. Also das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und dann vielleicht auch einfach mal runterschreiben oder aufsprechen, was einem so einfällt, was einem wichtig ist. Und dann eben auch daraus dann sich die Zeit zu nehmen, zu entwickeln, okay, wie stelle ich mir denn die Geburt vor? Was habe ich schon von anderen gehört? Was ist mir wichtig? Was ist mir weniger wichtig? Und dann eben so einen Einseiter vielleicht zu haben oder auch mit Tools zusammenzuarbeiten, die das einem schon vorbereiten. Und dann natürlich aber auch noch einen Plan B oder einen Plan C zu haben. Ich erinnere mich, also meine Kinder sind ja auch schon was größer. Meine jüngste Tochter ist 15. Aber als ich 20, mein ältester Sohn ist 20 und ich weiß, damals war das eigentlich auch ganz normal, dass man über Kaiserschnittgeburten gesprochen hat. Ja, also ja, wir haben halt eine gewisse Rate. Damals war das auch schon 20-25%, dass wir da einfach vorher uns mal mit auseinandersetzen.
Mit den verschiedenen Dingen, die auch auf einen zukommen können, was auch passieren kann. Das finde ich auch super wichtig. Und was du gerade angesprochen hast, ne, so die Seite mal runterzuschreiben von den Wünschen und was man möchte. Das ist ja so ein Geburtsplan im Prinzip, ne? Also man kann es Geburtsplan nennen oder Wunschliste oder wie auch immer. Ich stelle sowas auch zur Verfügung. Ich verlinke euch das auch nochmal. Da sind dann auch so Vorschläge drauf, ne? Wenn man jetzt erstmal anfängt und gar nicht weiß, wie fängt man denn mit sowas an? Also was könnten denn so Wünsche sein? Da sind mal so ein paar Vorschläge drauf, dass man einfach schon mal gucken kann, ah, okay, in die Richtung geht das. Das sind Dinge, über die ich mir Gedanken machen kann. Genau, also das ist ja immer so eine Empfehlung. Und diesen Plan eben auch, finde ich, immer ganz gut mitzunehmen zum Geburtsplanungsgespräch dann in die Klinik, ne? Also, dass man einfach auch guckt, ich gebe das da ab, das kommt in meine Akte. Die gucken auch da mal drüber und ich sehe auch gleich mal, wie reagieren die denn da drauf? Finden die das gut? Passt das zusammen, so der Stil der Klinik und meine Wünsche? Oder gibt es da gleich, ja, wie wird das angenommen?
Ja, das ist natürlich auch, also in Bezug auf den Geburtsplan gehen die Meinungen ja auch ein bisschen auseinander. Also jetzt nicht von Frauen, sondern die einen, also wir haben auch schon Kliniken gehabt, die haben gesagt, na, also dann kommen die Frauen dann mit diesen Geburtsplänen an. Na, und dann sagen wir immer, ja, aber hey, es ist doch eine gute Chance, um sich auch gegenseitig kennenzulernen. So ein Plan ist ja bestens geeignet, eben im Planungsgespräch auch, Geburtsplanungsgespräch, um eben miteinander ins Gespräch zu kommen.
Voll, ja.
Und ich finde, das ist auch auf alle Fälle ein Top-Tipp, natürlich. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, Menschen, die so einen Plan nicht haben, müssen trotzdem gut versorgt sein. Und das ist auch immer so mein Anliegen, dass ich eben die Bedingungen für alle Menschen gut sein müssen.
Ja, total. Und was meinst du? Welche Rahmenbedingungen fördern Selbstbestimmung und was hindert es eher? Also mir fällt da irgendwie ein, gleich der hebammengeleitete Kreißsaal ist irgendwie eine tolle Sache. Wird gerade viel umgesetzt. Also dass man sagt, man macht so ein viel niedrigschwelligeres Angebot erstmal oder ein sehr physiologisches Angebot. Also wirklich quasi, da sind jetzt nur in Anführungsstrichen Hebammen, die die Betreuung machen. Und man geht erstmal davon aus, dass eine Geburt ganz normal sein kann, funktionieren kann und schön sein kann. Und wenn es doch Probleme gibt, dann ist man ja trotzdem in einer Klinik und kann dann umswitchen und kann sagen, okay, und jetzt holen wir noch ÄrztInnen dazu, weil wir es jetzt brauchen. Aber man hat erstmal so diese Hebammenbetreuung und diese ja mehr 1:1 Betreuung in diesem Rahmen. Also das wäre zum Beispiel mal so eine Sache, die mir...
Das, also der hebammengeleitete Kreißsaal ist da sicherlich ein gutes Versorgungsmodell, so heißt es ja also offiziell, oder Versorgungskonzept. Mhm. Welcher richtig als ein Konzept in den Kliniken auch, in immer mehr Kliniken auch implementiert wird. Ne? Mhm. Also das ist schon auch aufwendig. Ich komme ja hier aus NRW, da gab es auch vom Land NRW auch eine Förderung an einige Kliniken, dass die dieses Konzept umsetzen konnten. Die Frage ist natürlich auch da immer, ist nicht eigentlich eine hebammengeleitete Geburt, sollte die nicht eigentlich in allen Kliniken stattfinden?
Sollte wenn es, schon.
Ja, also, aber wir brauchen offensichtlich immer so ein,
ein Label.
So ein Stempel.
Wir brauchen einen Stempel auf jeden Fall.
Ja.
Und eine Zertifizierung.
Die
Zertifizierung.
Genau. Aber ich meine, ich habe ja eben von meinen Geburten gesprochen. Mhm. Also ich war ganz überrascht. Also, hä, wie? Aber so, bei so einer Geburt ist doch immer die Hebamme ist doch diejenige, die das da rockt mit einem zusammen. Und nicht noch, ich habe das gar nicht verstanden. Und dann guckte dann am Ende mal der Arzt mal zur Tür rein. Also mir war das komisch. Also warum ist nicht eine Geburt automatisch eigentlich Hebammen geleitet? Mhm. So wie es ja auch im Hebammengesetz steht und per Ausbildung und so.
Ja,
ne?
Ja.
Gut, aber es ist jetzt nun mal in der Welt dieser Hebammenkreis damit und wird eben auch immer in immer mehr Kliniken umgesetzt. Aber es sind halt noch sehr wenige natürlich.
Ja,
es
sind also sehr wenige.
Es sind, glaube ich, jetzt 60, 70, also gerade mal 10%. Wir haben ungefähr 600 Geburtskliniken noch. Da müssen wir einfach mal schauen.
Vielleicht wird es ja also, eine Welle.
Ja, und das wäre ganz schön, weil was wohl klar ist, also wenn man diesen Hebammenkreissaal implementiert hat, wirkt sich das natürlich auch auf das ganze Team aus. Aber das auch da wieder, richtig. Es muss die Haltung sein,
genau.
Wir wollen das so machen, wir wollen das so haben, wir wollen Frauen Autonomie geben, wenn sie die gerne möchten und wir wollen sie darin unterstützen.
Mhm.
Ja. Und der Zugang zum Hebammenkreißsaal darf natürlich auch nicht strenger sein als bei der außerklinischen Geburtshilfe, was durchaus auch schon
richtig.
Mal vorgekommen ist, wenn wir uns das angeguckt haben, sagen wir, wieso? Also
die Kriterien noch strenger als bei der
Außerklinik. Kriterien noch strenger, ja. Also da muss man halt auch gucken, aber es arbeitet da ja auch gerade beim gemeinsamen Bundesausschuss jemand an Richtlinien,
ja.
Weil dieser Hebammenkreissaal auch als ein Qualitätskriterium durchaus auch in die Qualitätssicherung mit einfließen soll. Jetzt wird es ein bisschen
Ja, aber ich finde es schon.
Aber ich wollte es mal erwähnt haben, das ist schon auch wichtig, dass das passiert.
Ich finde es eigentlich gut. Also wir machen uns jetzt so ein bisschen lustig, ne? Es braucht ein Label und es braucht eine Zertifizierung und so weiter. Aber wir haben es damals ja gesehen bei den babyfreundlichen Krankenhäusern. Das war ja auch eine Zertifizierung und da ging es im Prinzip um Stillförderung. Und das hat, finde ich, schon auch was gemacht. Also auch wenn jetzt nicht alle Kreissäle sich zertifizieren oder alle Kliniken sich zertifizieren haben lassen, aber es hat was gemacht, es hat was beeinflusst, dass man doch nochmal mehr den Fokus drauf gelegt hat. Und wenn einige Kliniken das machen, dann rücken oft auch andere nach. Also ich glaube schon, dass es was Gutes auslöst. Und ja, selbst wenn es jetzt noch nicht so viel ist, ich glaube, viele sind neugierig und gucken sich das an. Was ich aber auch super wichtig finde, ist, dass insgesamt in den Kliniken, also dass es mehr Optionen gibt statt diesem Schema F, also dass man wirklich mehr individuell guckt, dass es flache Hierarchien gibt. Ich glaube, dass flache Hierarchien in Kliniken, das ist immer noch ein sehr hierarchisches System. Und ich glaube, dass es dazu beiträgt, dass Geburtshilfe besser wird, weil man sich mehr traut, was zu sagen, wenn man was sieht, was nicht in Ordnung ist. Ja, also da kommt dann auch so eine gelebte Fehlerkultur vielleicht noch dazu und so, ne? Also gute Kommunikation und also das sind Dinge, die, glaube ich, also ja, wo manche vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
Und mein erster Gedanke war gerade, naja, gut, das kommt, das, was du beschreibst, ist jetzt gar nicht unbedingt etwas, was bei Gebärenden dann so im ersten Moment so sichtbar ist. Aber es stimmt gar nicht, habe ich mir dann im zweiten Moment, ist mir nämlich eingefallen, dass das viele berichten, dass, wenn sie von schwierigen Geburtserfahrungen sprechen, dass genau das eben passiert ist. Dann waren die sich nicht einig, also Hebamme nicht und Gynäkologe nicht, Diensthabender. Und dann gab es irgendwie Konflikte. Und das spürt natürlich
die Gebärende.
Spürt die Gebärende. Und dann, dass sie unterschiedlich auch gesprochen haben mit Gebärenden. Also solche Punkte, von daher, ja, auf alle Fälle. Die Teams müssen eben auch im Sinne der Frauen frauzentriert sich ausrichten.
Ja.
Und zwar grundsätzlich, also nicht nur, wenn es jetzt um Hebammenkreissäle geht.
Nee, natürlich
sondern
nicht.
Sondern eben auch
insgesamt.
Insgesamt.
Ja, klar. Ist ja klar, dass eine Frau irgendwie eine Geburt unterschiedlich erlebt, je nachdem, ob sie sich irgendwie gesehen und respektiert gefühlt hat, ne? Also ganz, ganz klar, ja. Und ob da auch alle einig waren und alle für sie gearbeitet haben, ne? Und nicht dann auch noch da so ein Machtgerangel oder irgendwas war. Das macht einen ja auch total unsicher, wenn man plötzlich denkt, boah, die haben da ja ganz unterschiedliche Ansichten jetzt hier über, was jetzt bei mir passieren muss. Das ist ja furchtbar.
Ja, ist anspruchsvoll, aber wir müssen, also es gibt ja immer diese Bezeichnung, wir brauchen einen Kulturwandel in der Geburtshilfe, aber das ist genau das. Mhm. Ne? Also das gehört dann im Prinzip dazu. Und da sind wir noch am Anfang, aber es lohnt sich ja natürlich, sich dafür einzusetzen. Und das wünschen wir uns auch, dass in den Teams das noch viel mehr gelebt wird. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem Punkt zurück, was schwangere werdende Eltern tun können. Also
ja, gerne.
Ich finde, also gerade auch bei der Frage, was es alles gibt, sich zu informieren, also Bücher, Podcasts etc., eben auch die ganz drögen Leitlinien. Also wir haben medizinische Leitlinien, die sind, Achtung, Achtung, nicht für unsere Ohren oder Augen geschrieben. Es ist sicherlich, da ist noch total viel Optimierungspotenzial, dass die eben auch verständlich geschrieben werden, dass es eben sogenannte PatientInnen-Ausgaben gibt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, sind die Leitlinien, also einige Leitlinien, vaginale Geburt am Termin, natürlich die sehr bekannte, die zwar gerade überarbeitet wird, aber trotzdem ja noch gültig ist, oder auch die Leitlinie zum Kaiserschnitt, dass sie schon auch gute Informationen bieten. Da kann man mal schauen, wie wird es denn gehandhabt, zum Beispiel beim Abnabeln, oder muss ich denn unbedingt auch eingeleitet werden? Auch das sind alles so Fragen. Also das lohnt sich durchaus, sich damit auch zu beschäftigen.
Ja, total. Und das stimmt. Das ist schon teilweise vielleicht ein bisschen schwierig zu lesen für jemanden, der jetzt das nicht gewöhnt ist, was zu lesen. Aber es gibt immer eine Kurzfassung, wo so die wichtigsten Sachen drinstehen. Jetzt gerade über die vaginale Geburt am Termin wurde viel gesprochen und viel geschrieben. Also ich glaube, da findet man auch Sachen, die einfach darüber ein bisschen aufklären. Ja, aber es ist natürlich schon wieder, es ist schwierig. Also da hast du komplett recht. Das wäre schön, wenn es da so eine ganz einfache, nette Elternversion gäbe, die man dann vielleicht auch im Geburtsvorbereitungskurs immer austeilt oder so, ja? Und dann sagt hier, das lest euch das einmal durch, hier die Kurzversion. Und dann ist man, glaube ich, manchmal überrascht, was eigentlich da drin steht, weil die ist ja eigentlich schon.
Ja, oder was da nicht drin steht, wie zum Beispiel in Bezug auf die berühmten Zugänge. Ne? Also das ist ja so ein Thema, dass das ja da nicht explizit empfohlen wird, wird auch nicht erwähnt, hat aber, ne, also dass man einfach, dass einem aber klar ist, scheint nicht so das Erste zu sein, was passieren muss, wenn man in eine Klinik kommt, dass man einen Zugang gelegt bekommt. Viele Frauen berichten uns auch, dass sie das sehr unangenehm empfinden, jetzt auch nicht wiederum alle, ne? Aber viele schon. Und genauso wirklich ein Herzensthema von mir ist der Cristella-Handgriff. Da steht jetzt in der Leitlinie Fundusdruck. Das muss man auch erstmal wissen. Man geht dann da in die Suche und sucht nach Cristella, findet nichts. Denkst du, steht da nichts da drin? Muss man wissen. Ah, man kann aber nach Fundusdruck suchen. Und ich finde, ein Plus dieser Leitlinie ist eben, dass da genau beschrieben wird, wie dieser Fundusdruck zur Anwendung kommen kann im absoluten Notfall. Absoluter Notfall. Und wie, also mit in Kommunikation mit der Frau. Auch die Art und Weise. Also das ist sehr, sehr sinnvoll, weil wir ja wissen, dass der Cristella-Handgriff doch sehr häufig zum Einsatz kommt. Die Studie zeigte 20%. Ich finde das sehr, sehr viel, weil wir wissen.
Total.
Wir wissen, dass das für sehr viele Frauen wirklich ein sehr schlimmer medizinischer Eingriff ist.
Ja.
Und
das ist super wichtig, dass man weiß, dass es sowas gibt, dass sowas auf einen zukommen kann und dass, wenn dann jemand sagt, ich helfe Ihnen jetzt mal mit, ich drück jetzt mit hier oben mal drauf, dass man weiß, worum es da geht und dass man auch sagen kann, nein, ich möchte das nicht.
Ja, und warum liege ich jetzt gerade, während das gemacht wird?
Genau.
Warum liege ich jetzt flach auf dem Rücken?
Vielleicht eine andere Option.
Warum reden Sie nicht mit mir? Also etc. pp. Ne? Also da gibt es. Aber das versetzt einen natürlich in die Lage, sich darauf einzustellen und eben dann auch reagieren zu können.
Aber sind wir auch wieder bei der Informationsbeschaffung. Ne?
Deswegen,
ich mache das sehr ausführlich im Geburtsvorbereitungskurs, aber den muss man dann halt auch erstmal gemacht haben, den Kurs. Ja.
Ja, und es macht auch nicht jeder Kurs. Mhm. Ne? Also kommt nicht in jedem Geburtsvorbereitungskurs kommt alles so ein bisschen offen und ehrlich zur Sprache. Das kriegen wir auch zurückgemeldet von Frauen. Und aber dann finde ich es trotzdem auch wichtig, um nochmal auf das Patientenrechtegesetz zurückzukommen. Wenn man sagt, ach nee, ich kann mir das alles aber nicht durchlesen. Aber das wenigstens, oder ich will es auch so genau gar nicht wissen, dass man wenigstens eben weiß, dass man dieses Recht hat, nachzufragen. Und ich weiß, dass auch das in so einer Situation schwierig sein kann. Ist,
ja.
Ja, mhm. Also,
ja, du bist ja auch ausgeliefert in dem Moment. Ja. Ne? Also du bist ja in einer Situation, du bist total in einem ganz anderen
verletzlich,
Space, verletzlich,
Umständen.
Ja, absolut.
Ja.
Und bist ja abhängig im Moment von den betreuenden Personen. Das ist ja auch total schwierig, dass es einem vielleicht schwerfällt, was in Frage zu stellen.
Ja. Und das darf dann aber hinterher quasi auch nicht wieder dazu führen, dass man sich eben Vorwürfe macht, hätte ich doch noch was gesagt oder so. Und das ist eben genau dieser auch ein Punkt bei dem Thema selbstbestimmte Geburt. Ne? Also man ist dann in der Situation, in der man ja noch nie in seinem ganzen Leben war, wenn man jetzt zum ersten Mal ein Baby bekommt. Man hat sich das vorher vielleicht alles so gut überlegt und dann in der Situation stößt man an seine Grenzen. Und wenn man dann eben sich hinterher möglicherweise Vorwürfe macht, also das ist etwas, das können wir nicht wollen, das ist auch nicht gut. Und diese Vorwürfe sollte sich niemand machen.
Ja, was passiert, wenn Frauen im Nachhinein sich überfahren oder ohnmächtig erleben? Also welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betroffene?
Die gute Nachricht ist, es gibt tatsächlich Unterstützungsmöglichkeiten. Also ich muss jetzt natürlich an erster Stelle unser Hilfetelefon nach schwieriger Geburt nennen, wo man einfach anrufen kann. Die Zeiten stehen auf der Webseite. Und da sind erfahrene Beraterinnen am anderen Ende des Telefons. Es ist anonym und man kann einfach loswerden, was man loswerden möchte. Auf der Webseite vom Hilfetelefon gibt es auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Manches von dem, was einem helfen kann, muss man selber bezahlen. Das ist einfach so. Also man kann ja nicht einfach eine Psychotherapie sich verschreiben lassen und los geht's. Aber es gibt auch wirklich viele Angebote, sei es über die frühen Hilfen zu gehen, wenn das Baby viel schreit, über Schreibabyambulanzen, über Schwangerenberatungsstellen. Mhm. Also das ist so mein ganz, ganz großer Tipp, wenn man merkt, oh, ist hier irgendwie, ich komme nicht klar mit der Geburtserfahrung. Wendet euch an eine Schwangerenberatungsstelle oder Familienberatungsstelle.
Ja.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie ganz, ganz offen sind und wissen, dass es Schwierigkeiten rund um die Geburt eben gibt und dass das für Frauen belastend ist.
Ja.
Und das ist so ein Tipp, den ich habe.
Ja. Was man natürlich auch machen kann, ist mit der betreuenden Hebamme die Geburt mal durchsprechen. Also das finde ich auch immer eine ganz, ganz gute Sache. Also euch steht es ja zu, eure Geburtsakte einzusehen. Man kann sich da eine Kopie ziehen, muss man auch manchmal ein paar Euro für bezahlen, dass sie einem das kopieren, aber es steht einem zu, man kann die anfordern und dann kann man das gemeinsam mit der Hebamme, die einen dann im Wochenbett betreut, mal durchlesen. Ich mache das sehr gerne mit den Paaren und dann kann ich nämlich manchmal auch so dieses Medizinische ein bisschen übersetzen, kann sagen, das und das ist da passiert und dann gleichen wir ab, was haben die Eltern erlebt und was steht da drin und manchmal werden einem dadurch Dinge ganz gut klar, ja. Und tatsächlich, manchmal hilft einem das auch schon, einfach zu verstehen. Es muss ja nicht immer sein, dass einem jetzt tatsächlich irgendwie Gewalt widerfahren ist, sondern dass einem eine Intervention aber stattgefunden hat und man hat irgendwie gar nicht so richtig verstanden, wie ist es dazu gekommen oder. Also dieses Verstehen ist ja erstmal so der allererste Schritt. Und tatsächlich erlebe ich das oft, dass das auch Frauen oder Eltern schon sehr hilft, einfach zu sehen, aha, das war der Ablauf. Und leider ja, oft ist es ja so, dass man sich selber so martert, was habe ich falsch gemacht oder so. Und dass man einfach sieht, nein, das ist jetzt, du kannst da überhaupt gar nichts dafür. Das ist einfach so gekommen oder das ist eben deine Geburt gewesen. Oder auch tatsächlich, da ist irgendwas blöd gelaufen. Ne? Also und das auseinander zu sortieren, das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wertvoll.
Ja, und in dem Zusammenhang sind natürlich auch, und das ist auch die letzten Jahre schon in aller Munde, sind diese sogenannten Geburtsnachgespräche.
Ja.
Eine gute Sache müsste eigentlich Standard sein. Wir wissen natürlich, dass es für frisch gebackene Eltern oft schwierig ist oder manchmal schwierig ist, direkt danach der Geburt das zur Sprache bringen oder zu fühlen, dass überhaupt was nicht so gut gelaufen ist. Aber eigentlich müsste es wirklich so sein, dass nach jeder Geburt zumindest ein Angebot kommt von der Klinik, gerade wenn vielleicht eine Geburt interventionsreich war, das zu besprechen. Warum ist es dazu gekommen? Und dann kann man das nochmal auch mit der Hebamme zu Hause dann auch nochmal in Ruhe besprechen. Also das müsste eigentlich Standard sein.
Das ist total toll. Ja, das ist super toll. Und ich kenne eine Klinik hier in Berlin, die das sehr, sehr regelmäßig macht. Und die haben super Erfahrungen damit für alle Beteiligten. Das ist so gut und so heilsam, ja, wirklich. ist was ganz Tolles, dieses Angebot einfach schon zu geben. Und gerade wenn man sieht, da ist jetzt was nicht so optimal gelaufen, ne? Dass man wirklich schon noch, während die Frau in der Klinik ist, sagt, passt auf, es muss nicht jetzt sein, aber wann immer ihr irgendwie nochmal darüber sprechen wollt, kommt zu uns, wir sind offen, wir haben eine Sprechstunde dafür.
Ganz wichtig.
Und das ist wirklich toll. Macht einen großen Unterschied.
Genau, einfach das Angebot. Aber du hast vorhin auch nochmal gefragt, was Familien denn tun können.
Ja.
Also es gibt auch immer mehr eben konkrete Angebote, auch übrigens psychologischer Natur. Also es gibt immer mehr Kliniken, gerade größere, die das auch noch in ihrem Angebot haben. Auch Hebammenzentralen, Hebammenpraxen bieten häufig eben auch schon entsprechende Angebote an. Also da tut sich schon einiges und es ist eben wichtig, einfach, dass man nicht da alleine durch muss.
Ja.
Und dass man sich wirklich Hilfe suchen soll. Das ist so ein wichtiges Anliegen, ja.
Und dass auch eure Hebamme euch helfen kann, euch diese Hilfe natürlich zu suchen, weil auch das ist wieder was schwierig ist, ne, wo man gar nicht vielleicht weiß, wo man anfangen soll. Und ihr könnt die gerne einfach auch ansprechen und sagen, ich glaube, ich brauche hier einfach nochmal mehr Unterstützung. Kannst du mir aus deinem Netzwerk irgendjemand empfehlen oder so? Und dann, hoffe ich, dass die euch dann auch gut helfen können.
Ja.
So, Katharina, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Geburtshilfe in Deutschland, was würdest du sofort ändern? Oder was können wir als Eltern, Hebammen, als Gesellschaft tun, um Selbstbestimmung zu stärken? Was wäre so dein Wunsch?
Also ich denke natürlich immer sehr stark vom Gesundheitssystem her, also von den Verantwortlichen. Und ich wünsche mir einfach insgesamt, dass wir erkennen, wie wichtig die Versorgung rund um Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit mit Kind, aber natürlich auch noch die Jahre danach. Also wie wichtig das ist, dass wir gut versorgt sind, wir Eltern, und dass viel mehr da investiert werden muss und viel mehr darauf geschaut werden muss, wie wir eben versorgt sind und dass es eben besser wird. Also erstmal so dieses Grundsätzliche, das ist ein Teil der Familiengesundheit, die geburtshilfliche Versorgung. Das ist so ein Punkt.
Und das ist Prävention, ne? Das ist einfach Prävention, ne? Eine gute Geburtshilfe ist Prävention für so viele Dinge.
Genau, und natürlich auch von Seiten der Geburtshelfenden, also diese Haltung zu haben, dieses Frauzentrierte wirklich ernst zu nehmen, also sich dem wirklich anzunehmen und dann entsprechend auch danach zu handeln, auch wenn das nicht so einfach manchmal ist, aber trotzdem den Anspruch zu haben, und zu erkennen, dass eben Gebärende diese Rechte haben, von denen wir heute schon so viel gesprochen haben. Das nicht wegzuwischen als
Gedöns.
Genau, ja. Ja, also das ist meine Vision. Und natürlich ganz klar, wir brauchen genug Hebammen, also nicht nur genug, sondern richtig viele Hebammen in jedem Team. Mhm. Und die müssen gut mit Gynäkologinnen und Gynäkologen und umgekehrt zusammenarbeiten. Die Kinderärztinnen und Ärzte müssen auch natürlich mit im Boot sein, ob es jetzt auch der Kinderarzt in der Praxis um die Ecke oder eben auch. Also es muss so ein System sein, in dem Familien aufgefangen werden und dem sie vertrauen können. Das ist heute alles so vereinzelt. Ja, also man geht zur Gyn, man geht zum Kinderarzt und die Hebamme auch noch und irgendwie spricht auch keiner so richtig miteinander. Also das ist auch Teil meiner Vision, dass ich das eigentlich auch ändern müsste. Aber das ist auch noch ein langer Weg, aber wir bleiben da dran.
Ja, absolut. Und im Kleinen gibt es das manchmal. Also hier, es gibt ja so regional auch dann, ne, dass so kleine Stammtische gebildet werden, wo sich dann Hebammen und niedergelassene ÄrztInnen und KinderärztInnen und PsychologInnen und alle treffen und einfach gemeinsam zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich total bereichernd und schön für alle. Ja, also dass man auch dann immer so kleine Mini-Fortbildungselemente macht, die allen was bringen, ne? Mal der eine, mal die andere. Ja, also das hoffe ich auch, dass das irgendwie sich weiter ausweitet.
Ja, und letztendlich auch, dass wir uns als Mütter, Frauen, PartnerInnen, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen. Also ja, wenn die eine halt gerne außerklinisch gebären möchte, wofür es gute Gründe gibt, dass man das genauso unterstützt, wie wenn auf der anderen Seite eine schwangere Person sich für eine Kaiserschnittgeburt entscheiden möchte. Also dass wir einfach so dieses Individuelle, das Sehen von Individualität, was wir von Geburtshelfenden ja eigentlich erwarten und uns wünschen, dass wir uns das auch mit uns selber als Gemeinschaft der Familien, Elternteile und so weiter, dass wir das eben ja, irgendwie sehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht das eine, die eine Entscheidung oder die andere Entscheidung irgendwie ja so extrem immer kritisiert wird.
Total.
Das finde ich ganz schlimm.
Ja, total. Also keine Mommy Wars, sondern so, ja. Sisters Unite.
Ja, doch, wirklich. Ja. Denke ich natürlich auch direkt gerade an 100.000 Mütter.
Ja, stimmt.
Die Kampagne, dass wir da vereint uns stark machen, dass wir auch rund um die Geburt stark sind und stark bleiben.
Ganz toll. Katharina, ich bitte meine GästInnen ja immer um ein Mitbringsel, um ein Lieblingstool, ein Buch, ein Lied, ein Tipp, ein Gegenstand, ein Spruch. Möchtest du irgendwas vorstellen?
Tatsächlich, ich habe ja zwei Sachen. Und das eine kann ich nur sagen, das ist ein Spruch.
Sehr gerne.
Ja. Und, das, und zwar Tropf, Tropf, Tropf. Jetzt denken bestimmt alle an.
Oh, steht da Tropfen, so höhlt den Stein oder so?
Exakt. Ich wollte auch eigentlich noch einen Stein draußen suchen, sehr aber gut. Ihr seht gleich, warum ich was anderes mitgebracht habe.
Okay, okay.
Bin nicht zum Steinsuchen gekommen und man kann so Tropfen so schwer, das ist dann irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn ich denn damit anfange. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, Fruchtblase? Und dann habe ich gesagt, nein.
Auch eine gute Idee.
Nee, also genau. Also nein, steht da also Tropf, 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 wenn irgendwas ist, ach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, könnte man auch noch sagen. Tropf, Tropf, Tropf. Also wir hüllen, wir hüllen, wir hüllen. Das ist so unser Motto, weil wir nämlich, und das komme ich zu meinem anderen, zu dem, was ich zeigen möchte, weil wir nämlich, jetzt so, wie heißt das, Bilderrätsel, weil wir nämlich...
So, Katharina hält jetzt einen, also du hältst jetzt hier so ein Holz, wie sagt man denn, so ein Holzscheit in die Kamera.
Ja, also es soll eigentlich ein Brett sein, ein dickes.
Okay. Damit wir ein dickes Brett bohren können.
Wir bohren dicke Bretter. Ja. Das war, genau, also es ist jetzt kein Brett, das ist für, aber ich habe kein dickes Brett zu Hause gesucht. Oder wenn da nur so ein Spalten, stell dir mal vor, ich wäre damit hier angekommen.
Ja, super.
Nein, aber so ein, also nur Holz, dicke Bretter bohren mit der...
Mit der Bohrmaschine.
Bohrmaschine, das, du hast mich gefragt und dann ist mir das nach einigem Überlegen eingefallen.
Cool. Also wir haben noch ein paar dicke Bretter zu bohren.
Wir haben noch ein paar dicke Bretter zu bohren, aber wir bleiben dran. Aber steht da Tropfen, genau. Man darf sich nicht unterkriegen lassen.
Ja, super. Mensch, toll.
Und die kleinen Erfolge auch feiern.
Absolut, das ist total wichtig.
Mhm.
Genau. Danke, liebe Katharina, für deine Zeit und Expertise und Engagement. Willst du noch ein Abschlussstatement?
Ach, ich glaube, das waren mehrere, ne?
Ja, total.
Mit dem Gemeinsamen und den dicken Brettern. Und
total.
Ja. Ja, also unterstützt uns natürlich gerne.
Unterstützt Motherhood.
Auf alle Fälle.
Ja.
Genau.
Genau. Also ich würde auch vielleicht so fazitmäßig irgendwie sagen, dass Selbstbestimmung unter der Geburt kein Luxus sein sollte, sondern es ist einfach unser Recht. Und ich glaube, das ist auch gut klar geworden heute.
Ja.
Und es darf aber eben nicht ein individueller Kraftakt sein oder sollte nicht, sondern muss strukturell ermöglicht werden. Das heißt, wir müssen Geburtshilfe so gestalten, dass der Zugang zu Informationen erleichtert wird, dass Wahlmöglichkeiten sichtbar gemacht werden. Ja, dass wir einfach auch Menschen in ihrer Würde stärken, wenn sie nicht laut sind oder akademisch auftreten. Und ja, echte Selbstbestimmung bedeutet also nicht, dass jede Entscheidung auch alleine getroffen werden muss, sondern dass einfach jede Entscheidung respektiert wird, egal ob sie jetzt gerade intuitiv getroffen wird. Ja, informiert oder ganz spontan. Irgendwie so.
Ja, sehr gut, genau. Ja, und nicht gegen die Frau verwendet wird. Ne? Also
genau.
Dieses Label.
Ne? Ja, genau, ja. Vielen Dank, schön, dass
sehr
du
gut.
da warst.
Danke dir.
Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit anderen werdenden Eltern oder Menschen aus der Geburtshilfe. Und in den Shownotes findet ihr Infos zu Motherhood, weiterführende Links zum Thema Geburtsplan, Geburt verarbeiten und Hilfetelefon, schwierige Geburt. Und bevor ihr geht, nehmt euch noch kurz Zeit und lasst uns eine schöne Sternebewertung da. Ja, und damit verabschiede ich mich bei dir, liebe Katharina.
Ich verabschiede mich von dir.
Und bei euch. Und bis zur nächsten Folge vom Geburtskanal in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.